Na, Julie, wie geht's dir?
Gut, sitz im Trockenen.
Wieder im Trockenen. Du bist zu mir gekommen und wir sitzen jetzt erstmal zusammen im Studio. Und in dem Sinne würde ich sagen, Abfahrt.
Abfahrt, let's go in die Woche.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac. Paar Stunden weg.
Ja, Bene, also der Stuhl ist sehr angenehm, das Mikrofon ist auf Mundhöhe und richtig professionell hier bei dir im Stutt, wie man so schön sagt.
Ja, ne, ich dachte, wenn wir jetzt Profis sind, dann auch wie Profis arbeiten.
Genau. Also nebenher Twitch streamen wir dann auch nochmal live, sind wir auch
Das
live.
stimmt. Ist auch der gleiche Raum, wo ich immer OnlyFans mache.
Genau, und
Ja.
alles Weitere können wir dann auch wieder auf Discord diskutieren.
Ja, Prost erstmal. Wir haben hier Getränke. Du hast ein Weinchen. Ich habe
Wein und
Bier.
Bier.
Ja, so gefällt mir das.
Was ist das für ein Ding?
Ja, es ist März, aber es ist irgendwie immer noch Winter und es schneit.
Ja.
Aber es ist leider nicht der lustige Wochenend-Berliner Schnee, sondern einfach wirklich einfach gefrorenes Wasser, was hier rumnervt und irgendwie, ja, uns nach wie vor vom Radfahren abhält, weil du könntest ja eigentlich wieder, ne? Dein C
Genau.
lebt. Er lebt wieder.
Zeh lebt, Finger ist dran, Daumen ist
Stimmt,
dran.
stimmt. Zeig mal den Daumen.
Ist gut.
Ja, sehr gut. Ist nur noch ein Pflaster.
Ja.
Sehr
Und
gut.
ja, und jetzt kann es eigentlich quasi losgehen. Jede Chance wird genutzt, um die Kilometer runterzuschrubben. Naja, aber erstmal natürlich jetzt aus den Kanaren hier nach Berlin ist schon mal krass. Auf jeden Fall
Stimmt, wie
locker.
viel Unterschied ist das?
Würde schon sagen, so um die 25 Grad mindestens Unterschied.
Das ist ekelhaft.
Ja.
Das ist ja ekelhaft.
Ja.
Ich wäre da geblieben, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, ich bin auch, also Sergio, bei dem waren wir am letzten Tag, der schreibt mir jeden Tag, wann ich jetzt dann den Rückflug, den Flug nach Teneriffa wieder gebucht habe, weil ich den und seine Freundin waren wir da am letzten Tag noch, das war wirklich nett. Aber der war auch so einfach, der war einfach so motiviert, der hat sich einfach so gefreut.
Geil.
Und ich habe den seit 5 Jahren nicht gesehen.
Was meinst du, kennst du von der Uni, oder?
Nee, den kenne ich vom Party, von
Ah.
Robert Johnson. Der war der
Ah.
Superfan von HWSD. So habe ich den kennengelernt. Da war eine HWSD-Party im Robert und da wurde sich überlegt, okay, der am geilsten Party macht, der kriegt so ein
Ach, geil.
Goodie-Bag, so, ja,
Witzig.
mit Platte und so. Und so wurde er zum Superfan. Und dann hatten wir in Offenbach unter anderem auch bei den Yard Boys. Die hatten auf dem alten Hafengelände ein relativ, ja, ein großes Grundstück von der Stadt Offenbach, was brach lag seit 150 Jahren. Und dann so ein, wie sagt man, so ein Mietvertrag, Pachtvertrag für, das ist immer irgendwie so in Offenbach. Du hast so 2, 3 Jahre oder manchmal in Frankfurt so coole Location, nach werden die abgerissen, etc. pp. Und die haben da ein ganz geiles Ding hingebaut, über 2 Etagen mit einem riesigen Pool. Ein riesiger, riesiger
Geil.
Pool, blau angemalt. Wo drin die Partys waren.
Ah, das gibt's hier im, wie heißt es hier? Ist Prince Charles. Das ist auch ein ehemaliger Pool, glaube ich, da wo die Bar dann auch drin
Okay, aber
ist.
das ist ein echtes Schwimmbad.
Ja, nicht mehr, nee. Das
Genau, aber
ist eine Disco.
Es war mal ein Schwimmbad
In
oder
meinem Alter sagt man ja Disco.
Disco.
Das
Okay.
war mein Pool, ja.
Okay. Naja, wie auch immer, die Jungs haben diesen riesigen Pool hingebaut, der auch richtig hoch war und da drin waren halt immer die Partys und da habe
Krass.
ich ja dann halt auch immer Sedge und der kam immer aus Heidelberg nach Frankfurt, Offenbach. Und nee, das war halt immer, der Sergio, das ist halt so, weißt du, La Vida Loco aus Teneriffa.
Ja,
Weißt
geil.
du, und nee, das war auf jeden Fall nice und haben uns endlich gesehen, weil ich gesagt habe, ey, ich bin auch hier. Und er meinte, ey, komm rüber, du, kein Problem, ihr habt Zimmer. Ja, und dann haben wir da nochmal so ein bisschen den Samstag kurz vor Abflug durch die Gegend gefahren, zu viert mit dem Auto, das war cool.
Ja, geil.
Geile Snacks gegessen, haben wir auch.
Was gab's da so?
Ach, der hat uns zu so einem Laden hingebracht aus, und es waren so, wie so kleine frittierte Dinger, die so geöffnet werden, und dann wird da so Stuff reingeknallt. Aus,
Aber das
mittlerem,
Frittierte ist Teig, oder? Das ist wie so
genau,
ein frittierter Mini-Döner.
mäßig, der wird
Ja.
aufgemacht, und dann war so, Avocado und der ganze Shit drin, und
Ah,
alles in so
okay.
kleinen Täschchen, und dazu
Ah.
Pommes und Ananassaft haben wir frisch gepressten Ananasmus dazu gegessen, und er meinte, also das kommt auch, muss ich so gerade lernen, aus Ich glaube, aus Venezuela ist es so eine...
Ah, dann sind es Arepas.
Genau, das ist der Shit.
Ja, das ist geil.
Ey, der Shit.
Das ist Maisteig.
Genau, und da kommt dann immer so Hühnchen und Rind und worauf du halt Bock hast. Kostet das Ding, kostet 2 Euro.
Das ist mega geil. Ja. Meine Mutter ist ja Venezolanerin und die hat das mal gehasst, weil sie hat das gemacht und ich habe mir immer richtig Alman-Style, haben mir immer Salami reingelegt. Aber ist auch geil.
Nee, aber mega geil, die Snacks. Richtig geil.
Die sind super lecker.
Und da haben wir, und die Sonne hat noch geknallt und in der, die Bedienung war auch so witzig. Ich glaube, der war einfach, der hat einfach so, ich habe noch nie jemanden so die ganze Zeit grinsen sehen. Aber
vielleicht hat es bei dem auch geschneit.
Ja. Ich glaube, der war einfach richtig, ich glaube, der hat einfach einen dicken Joint geraucht. Aber naja, wie auch immer, es war sau lecker und dann, ja, und jetzt wieder hier in Berlin und jetzt ein bisschen frisch und ja, und jetzt muss man planen, wo es als nächstes hingeht.
Ich habe noch eine Frage zu dieser Party in dem Pool.
Ja.
Ist man auch über die Poolleiter rausgekommen oder wie war da das Massenpanikkonzept?
Das Ding ist halt, die hatten, ich würde sagen, der Pool war so 8 bis 10 Meter lang, 4 Meter hoch, ein eingebautes Soundsystem und auf der einen Seite ging Treppen hoch, quasi so Stufen wie die Tribünen vom Olympiabad hier in Berlin. Ja. Weißt du, so tak, tak, tak.
Ja, ja, ja.
So, und dann oben war halt alles auf 2 Etagen. Also das war alles aus Beton gegossen, alles. Ja. Also massiv. Und dann parallel unten ging es halt so mit Holz, riesige Eukalyptus-Bambus-Dinger haben die da reingebaut zur Bar. Und dann hatten die noch mal einen Inside-Bereich. Aber die Main-Partys waren halt immer im Pool. Der war komplett blau. Und du bist dann da halt reingegangen. Es war... Die waren immer krass, da ging's richtig ab und dann war, die waren alle 2 Monate vielleicht, 2,5 Monate. Ja, und irgendwann gab's sie dann halt nicht mehr. Wir hatten auch mal die Abschiedsparty von Lorey Offenbach und ich kam leider zu spät, weil die Party ging von mittags bis nachts um 12, von 12 bis 12. Und mein Flieger hatte aus Venedig Verspätung und ich war damals bei Red Race, wir ballern durch die Alpen.
Ah, ja.
Und gesagt, kein Problem, ich lande um 9 Uhr. Ey, und der Flieger hin und ich geschrieben so, ey Jungs, also wir hatten ein geiles Line-Up und so. Und und dann...
Wann warst du dann da?
Ich hab's Taxi genommen direkt und ich bin um 11:45 war ich da.
Abends?
Abends, ja. Nee. Also hatte ich schon eine Viertelstunde.
Oh.
Bei der 4-Jahres-Loop-Party oder was wir gefeiert hatten.
Aber gab's da noch eine warum nur bis 12? Gab's da noch eine After-Hour?
Naja, weil das halt, da ist halt Wohngebiet in der Nähe. So, weißt du, auf der einen Hafeninsel, das ist alles so Brachland und so. Und auf der anderen sind so größere Luxuskomplexe aufgebaut worden. Inzwischen hast du diesen kleinen Hafen. Und wenn du dann ordentlich Soundsystem, das hast du bis nach Fechenheim gehört, Frankfurt am Main, Fechenheim, bis über 5 Kilometer Schall. Das war ein riesiges Soundsystem, was da drin war, wie die Sehr Jungs gut. von Yard. Und nee, das war ein cooles Projekt von den Yard Boys. Die hatten da zum Beispiel auch, kennst du vielleicht nicht, aber dann hatten die auch einmal Bock, einfach, wir machen Messer. Wir machen richtig geile Messer. Dann haben die einfach, im Saas-Fee, nicht im Saas-Fee-Pavillon, im Frankfurt, eine Kulturlocation, Monsanturm war das, wie so ein Fabrikband, was du begehst, weil du kennst ja von Autos, zack, 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 und anderen halt von einem Produkt, ein riesiges Dings gebaut, wo du durchlaufen konntest mit der Bestellung von der Messe, dann wurde das geschweißt, zack, 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 und dann hast du ein gusseisernes, so ein richtig geiles Stahlmesser bekommen und dann haben die so 150 Stück gemacht so. Und haben immer wieder mal so geile Aktionen gemacht. Geil. Das letzte war, glaube ich, die Suppenaktion, die gemacht haben. Einen Brotbackautomat haben die gebaut. Und die haben einen riesigen Brotbackautomat. Du kennst ja den Brotbackautomat bei Penny und so, wo du so drauf drückst oder bei, keine Ahnung, was gibt's da. Und dann suchst du aus, Baguette, ich weiß nicht, ob es ist, und dann ist das ja so rausgefallen. Und das haben die in Real Life gebaut. Also sprich, einen riesigen Kasten mit diesem einem Loch, wo du bestellen konntest. Und hinten hatten die halt einen riesigen Backofen und haben Brot halt selber gemacht. Also so 2-3 Tage gegären lassen. Also richtig krass. Qualitativ hochwertiges. Oder auch, die haben auch mal einen Pizzaservice gemacht. Das war auch geil.
Pizzaservice, also wieder ein anderer Kumpel jetzt, ne? Taylor. Taylor macht auch
Pizza. Nee, aber der macht es ja intern. Also das ist ja nur so auf Einladung und so. Aber die hatten einen Pizzaservice mit Vespa-Roller, eigenes Packaging-Design. Da hat der Eike sogar auch Pizza gemacht.
Wie rechnet sich das denn?
Ja, das ist, was ich, das ist, ich würde sagen, das ist halt Performance-Kunst in dem Sinne schon. Ja, ja. Ja? Aber schlau gemacht, oder Konserven, die haben einfach mal, das war kurz während Corona, alle waren zu Hause, alle waren abgefuckt, weißt du, diese die ganzen Prepper-Stories kamen oder so. Das hatten die natürlich nicht geplant, dass Corona war, aber hatten gesagt, okay, pass auf, wir machen Konserven, wir kochen geile Essen und machen die geile Konserven mit Maschine, geiles Logo. Und dann konntest du eine geile Internetseite, zack, 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 das bestellen. Und genau, und dann konntest du da hingehen, konntest dir deine Konserven abholen. Saugeil. Saugeil.
Nicht schlecht.
Ja, es hat sich gerechnet.
Geil, das ist doch schön.
Gehe ich mal stark davon aus, ja. Ja, ja.
Ja, wie ihr hört, Radsport, großes Thema bei uns.
Ja.
Ich habe diese Woche wirklich nicht viel mitgekriegt. Hast du irgendwie viel? Es ist ja, läuft ja gerade Tirreno Adriatico und Paris-Nizza läuft auch. Zwei ziemlich große Rennen. Ich habe nicht besonders viel mitbekommen.
Ich habe nur so nebenher ein bisschen mitbekommen, dass Pogacar wieder richtig top motiviert ist und da wieder quasi rückwärts über die Ziellinie fährt, weil der bis jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt Adriatico oder Paris-Nizza war, wo er gerade fährt. Auf jeden Fall ist er da richtig motiviert in dem einen Rennen und hat auch den Tour de France-Sieger
Vingegaard
am Berg ein bisschen stehen gelassen, weil der hatte bei diesem anderen Rennen hat er ja so richtig geil performt mit Zeitfahren und
ja, da hat Vingegaard richtig abgeräumt.
Genau.
Pogacar ist halt auch ein Geiler, der ist glaube ich direkt auf der ersten Etappe schon voll auf die Zwischensprints auch gegangen.
Ja, genau. Der hat sich da immer noch Punkte geholt. Der hat sich da immer noch Punkte geholt. Aber das ist halt, wie gesagt, fachmännische Aussagen von mir mit nebenher YouTube-Zusammenfassung.
Experteneinschätzung.
Genau, aber wo ich in Teneriffa diese, was habe ich gegessen? Du meintest, du wusstest.
Arepas.
Die Arepas gegessen habe. Das war perfekt vor so einem Berganstieg und es war auch wieder schön, wie du die Hobbyfahrer und Fahrerinnen siehst, dann die Top-Motivierten, dann die Motivierten, die auf jeden Fall sich in ihrem Heimatland eine Lizenz gezogen haben. Und hab aber auch, war das Agi Deuxerre, habe ich einen Fahrer gesehen. Auf jeden Fall.
Du hast einen von Sport Flanderin bei Oise gesehen.
Nee, aber auf jeden Fall, da war ein Fahrer, der trainiert hat vom World Tour Team. Das habe ich auf jeden Fall gesehen.
Ah, okay.
Aber der war auch auf Zack. So, das war ganz schön, du saßt da und die sind hochgefahren.
Mir ist eine Sache jetzt wieder mit Pogacar aufgefallen, nämlich dieser absurde Fakt, dass der hat ja schon so einfach so krass viel gewonnen, aber der fährt immer noch ums Trikot, also der fährt immer noch in der Wertung des Trikots des besten jungen Fahrers. Einfach weil er immer noch so jung ist und schon so, das ist richtig absurd, ne? So viel, wie der schon gewonnen hat und trotzdem noch das weiße Trikot dann zwischendurch.
Unter 25 oder ist es unter 24?
Unter 25,
unter 24, ja.
Das ist völlig absurder Typ. Aber es ist geil, es macht Spaß, dem zuzugucken. Ich finde es auch gerade geil, dass es nicht dieses Übervorsichtige, ne? Er ist hat so ein bisschen die Panache von Van der Poel.
Ja.
Aber natürlich als anderer Fahrertyp, aber das finde ich, es macht Spaß zuzugucken. Ja. So muss es sein.
Und freut sich dabei, so wie es aussieht.
Ja, der hat gute Stimmung.
Ja, der hat einfach mal geguckt, sowas, wenn ich jetzt mal Gas gebe, wie sieht's aus?
Ja. Finde ich geil. Aber wir haben ja einen Maulwurf. Wir haben Maulwurf bei Paris-Nizza, nämlich unseren Freund Maurice Ballerstedt. Und der war so lieb und hat uns mal eine kleine Zusammenfassung gegeben, wie es so läuft, ob es Spaß macht oder nicht und wie seine Saison bisher war. Und da hören wir jetzt mal rein.
Yo, ich bin's, der Baller. Ich befinde mich gerade bei Paris-Nizza. Oder wie unser DS gleich am ersten Tag gesagt hat, guys, it's fucking Paris-Nizza. Ja, es ist hier sehr hartes Rennfahren. Ist ja selbe Veranstalter wie bei der Tour de France. Und ist auch gefühlt wie so eine Mini-Tour de France. Und auch für die meisten eins der wichtigsten Radrennen des Jahres. Und so wird es halt auch gefahren. Ich bin ja vor ein paar Wochen mit der UAE-Tour reingestartet in Abu Dhabi, Dubai. Und das war relativ eine softe Nummer. Gutes Wetter und breite Straßen. Da konnte man das Lead-Out im Notfall auch mal mit 5 Kilometer to go noch fahren. Aber hier, ich habe bei der ersten Etappe meine Beinlinge ausgezogen mit 70 to go. Ja, und ich kam einfach nicht mehr nach vorne. Also da war der Tag für mich beendet. Die blocken hier die Straße und dann ist nichts mehr mit vorbeifahren. Nee, und da habe ich auch meine Lektion gelernt. Danach lief es ganz gut, konnte hier echt immer einen guten Job machen. Und es hat leider das Glück ein bisschen gefehlt. Hier sind halt einfach 20 Top-Sprinter und ja, da brauchst du mehr als ein gutes Leadout, auch manchmal ein bisschen Glück oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ja, und konnten deswegen leider noch keinen Sieg einfahren, aber wir geben weiter unser Bestes. Der fünfte Tag ist jetzt um. Also letzte Drittel steht an. Ich bin schon gut im Sack, aber ja, hilft nichts. Ja, soweit von mir, ne? Schöne Grüße. Wir sind jetzt schon fast in Nizza. Weitermachen, alle klar.
Ja, man merkt, it's not a joke.
Genau, also der Unterschied zwischen sonnig, breite Straßen, schön warm, Leadout mit 5 Kilometer, wie er meinte, bis hin zu, oh, ich ziehe mir die Beinlinge aus und komme nicht mehr ans Feld raus, würde ich fast sagen, haben wir auch, oder ich kann genau wissen, wie sich Maurice fühlt, weil genau das habe ich eigentlich auch durchgemacht mit den Kanaren, wo es schön warm war und wo ich jetzt bei Schneeregen und was hatten wir, 1 Grad, 0 Grad?
Das ist widerlich, auf jeden Fall.
Meine stabile, was sind das, 4,7 Kilometer von mir zu dir gefahren bin. Also, ja, das ist kein Spaß, aber der Maurice, der macht es, der ist da schon.
Ja, der macht es und das Geile ist, der fährt jetzt echt große Rennen und ich bin gespannt, wann er selber mal darf, weil er natürlich voll im Dienste des Teams steht, was auch klar ist bei so großen Rennen. Es gibt auch viele Jungfahrer, die eher dann so in kleineren Rennen, lokalen Rennen eingesetzt werden und dann halt auch früher auch mal die Chance haben, da irgendwie selber reinzuhalten. Aber ich glaube, es spricht für ihn, dass das Team ihn für die Rennen einsetzt und für die Rennen braucht, weil so wie ich das deuten kann von dem, was er auch erzählt hat, ist er in echt super Form. Und ja, folgt ihm mal, der haut immer so ein paar Insights in seinen Stories raus. Folgt ihm auf Instagram. Es lohnt sich auf jeden Fall. Guter Typ und freuen uns, dass er uns hier ein kleines Update gegeben hat.
Ja, vielen Dank,
Maurice. Sehr gut, das ist auch sehr gut, weil jetzt müssen wir nicht mehr selber gucken. Wir fragen jetzt immer einfach Maurice, wie es
lief. Genau.
Und sparen uns die Zeit.
Und Maurice hat ja auch noch einen Podcast, gell, soweit ich weiß. Macht er den? Ich bin ja jetzt das nicht
mehr so. Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, der ist relativ busy.
Ja, jetzt ist er gerade busy, aber könnt ihr auf jeden Fall mal Back in the Days, also jetzt Back in the Days, keine 50 Jahre zurück, aber ja. So Winter, Herbstzeit mit zwei Freunden, die auch im Leistungssport tätig sind, hat er auch einen Podcast. Ich weiß nicht, bei wie viel der Folge die sehen oder wie aktuell, aber hört mal rein, ist auf jeden Fall nice bestimmt.
Genau, heißt Krachen gehen.
Krachen gehen, genau.
Genau, ich glaube, dass er tatsächlich einfach aufgrund seiner Einbindung im Profisport relativ wenig Zeit hat. Aber wenn es keine aktuellen Folgen gibt, hört euch die alten an. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam, von der etwas jüngeren Fraktion mal zu hören. Ja, ey, ich hab auch jetzt, weißt du, was jetzt gerade das Problem ist? Diese Zeit im Jahr, wo ich eigentlich auf Mallorca wäre, so wie jedes Jahr. Ich bin das erste Mal nicht jetzt im Frühjahr auf Mallorca. Und jetzt sind gerade zwei meiner besten Freunde, Max und Tom, sind jetzt gerade da angekommen. Haben auch noch gutes Wetter. Wir hatten sonst nie gutes Wetter. Jetzt haben die auch noch geiles Wetter. Und ich gucke mir das von hier an. Aber es sei ihnen gegönnt. Ja, die haben sich das verdient. Die machen vor allem richtig Trainingslager. Die machen halt keinen Urlaub. Für mich wäre es sehr eher Rad. Ach so, das ist übrigens auch noch eine Sache, die man mal sagen kann. Ist genauso wie Off-Season. Nicht jedes Mal, wenn man mit dem Fahrrad verreist, ist ein Trainingslager. Aber man kann auch einfach Radurlaub machen. Und Radfahren im Urlaub, also wenn man jetzt nicht direkt auf irgendwas hintrainiert, dann ist es auch nicht zwingend ein Trainingslager.
Ja, stimmt. Ja, das ist, heute Mittag stand ich an Penny an der Kasse und habe vom Alex seine Sprachnachricht mir angehört, der jetzt ein, ich weiß nicht, ob ich die getan habe, Dream Racers Team. Alex, wie heißt der mit Nachnamen? Bragans? Brian, na. Aber der Alex hört zu, ich putte das Instagram-Profil in die Shownotes. Und er hatte jetzt auch ein Rennen auf Griechenland, Trainingslager auf La Palma, und ist jetzt erstmal in Italien mit seiner Freundin und meinte, es wird ein gechilltes Trainingslager, ganz entspannt, mit Freundin, gutes Essen und nebenher ein bisschen ballern. Also nicht nur auf Zack sein.
Na gut, aber das ist dann ja tatsächlich Trainingslager mit Privatverkopplung.
Genau, aber...
Nee, ich meine nur, dass die Leute, die keine Rennsaison haben, haben auch keine Offseason Und die Leute, die nicht Rennen fahren, die haben auch kein Trainingslager. Die können einfach Radurlaub machen. Entspannt euch.
Da muss ich jetzt auch mal wieder planen, Radurlaub, ey.
Oh. Nee, plan mal lieber ein Trainingslager, find ich persönlich.
Ja.
Wo wäre denn dein Wunschtrainingslager demnächst?
Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, so der März, der hat es immer noch schon in sich. Das ist ja nicht immer so, selbst in Südfrankreich. Meint meine Eltern auch, oder weiß ich selber halt, weil wir auch oft im März, April früher mal da unten ein Trainingslager gemacht haben. Da kann es aber noch ganz rough sein im Vergleich zu Weihnachten.
Ja.
Weihnachten ist ja immer top-bombengeiles Wetter. Gut, wenn es wirklich auf Dauer schlechtes Wetter fährst, rüber nach Girona. Aber ich würde gerne als Trainingslager in dem Sinne eigentlich so ein Punishment machen. Also sprich, dass du sagst, okay, du fliegst irgendwo runter nach Südeuropa, Südspanien oder so, suchst dir da irgendwie so ein 1000er Gravel Action raus, sowas, weißt du, so
Adventure-mäßig, ja?
Genau.
Das würde mich ja richtig fertig machen.
Und dann fetzt du das einfach durch und es tut so weh am Anfang, aber dann hast du in 7 Tagen deine 1000 Kilometer gemacht Offroad und danach bist du fit, danach ist der Modus an. So, das ist cool.
Das ist geil, sowas findest du geil, ne? Ich glaube, da sind wir krass unterschiedlich.
Ja.
Ich will einfach wissen, dass ich nach dem Radfahren wieder in der gleichen Unterkunft ankomme, wo ich meine Dusche habe, wo ich WLAN habe, wo ich ein Bett habe oder eine Couch, am besten noch einen Fernseher und irgendwie eine vernünftige Küche. Weil das finde ich geil, weil dann kann ich das Radfahren auch genießen.
Ja, aber ich meine, bei sowas zählt ich da nicht.
Nee, machst dann schon so Hostel.
Genau, ich suche mir dann schon die Hotels dann raus. Okay. So, nee, das kostet ja, das sind 18, 40 Euro, 50 Euro, manchmal 30 Euro, das ist ja nicht die Welt, so, weißt du?
Ja, klar.
So, und dann, wenn du sagst, du machst dann Urlaub, dann kannst du das machen, packst dir dann halt noch irgendwie ein Zelt an oder so. Weißt du, dann bist du nicht gestresst, so. Ja.
Oh, aber, Zelt, da bin ich ja schon raus, ey.
Ja.
Aber was mich auch tatsächlich nerven würde, ist diese Situation von, du musst dann in der Theorie ja jeden Abend deine Klamotten waschen, ne? Eigentlich.
Nee, es kommt drauf an.
Also, Hose auf jeden Fall.
Ja, es gibt ja 2 Möglichkeiten. Also wenn man jetzt so extrem-mäßig unterwegs sein will, nimmst du ja einfach Desinfektionsmittel mit.
Boah, wirklich?
So, ja, das ist ja halt so der Klassiker. So, weißt du, dann hast du einmal Desinfektionsmittel, wenn du hinfällst. Und dann kannst du die Hose, kannst du dann, also ja doch, waschen mit der Hand, immer so ein kleines Tübchen. Und dann kannst du meinetwegen noch Desinfektionsmittel drauf tun. Die Sache ist die, Hose würde ich immer 2-mal mitnehmen. Egal, ob man klassisch Trainingscamp macht, Straße oder Offroad-Event.
Da kann man auch ein paar mehr Hosen mitnehmen.
Genau.
Also sobald man einen Koffer dabei hat, kann man ruhig auch gerne noch mal ein paar mehr Hosen mitnehmen.
Ja, also ich meine gerade, wenn du dich zerlegst.
Ja, klar.
Am 2. Tag und hast nur eine fucking Hose an oder denkst so, ja, oder gehe ich jetzt in den Fahrradshop und hole mir jetzt eine Hose für 150 Euro.
Ja.
Gut, wirst du eh machen, weil du willst jetzt nicht mit dem String da die nächsten 6 Wochen durch die Gegend fahren, so die nächsten 6 Tage, so, weißt du?
Ich hab tatsächlich früher, als ich wirklich tatsächlich noch Trainingslager gemacht habe und es noch nicht Radurlaub war, aber ich würde Radurlaub klamottenmäßig genauso planen, habe ich eigentlich immer so geplant, dass ich für eine Woche ausgestattet bin und dann quasi dann nach der Woche wasche.
Ja.
So am Ruhetag dann.
Ja. Ich meine, jetzt wo ich so packen, wie es perfekt ist, hatte ich auch, wo ich in den Kanal war, hatte ich jetzt endlich mal meinen fetten, großen Ortlieb, weißt du, den...
Diese Riesendaffel.
Diese Riese, die wollte ich seit 2 Jahren haben und seit 2 Jahren habe ich den geschrieben, so ey, und die gab's aber nie so, weißt du, weil die war immer Corona, kein, also es war auf jeden Fall nichts da.
Kein Plastik.
Genau. Plastik, und jetzt was endlich dann hat, schon gedacht, geil, jetzt tust du alles rein. Jetzt habe ich gar keinen Stress.
Wie viel Liter sind das?
Weißt du
das?
110 Liter.
Ja, gut, dass ich gefragt habe. Ich habe keine Vorstellung, was das bedeutet.
Das ist allergrößte. Ich habe alle Taschen. Ich habe die kleine.
Ja.
Ich glaube, was
ist denn so ein Handgepäck?
Ja, das ist dann, ich habe Handgepäck. So
30 oder sowas.
Ja, 30, 35.
Ja, okay, also 110 ist viel.
Ich muss jetzt nochmal ganz genau gucken, welche Abstufung es gibt.
So wichtig,
ja. Aber das ist auf jeden Fall das Größte, weil ich mir gesagt habe, da kannst du dein Fahrrad, dein Wanderzeug reinmachen, deinen Rucksack, den du sonst mit dem, deinen ganzen Krempel, den du reinmachst. Gut, wir sind ja aber zu zweit gefahren, meine Freundin und ich. Und auf dem Hinweg war es gar kein Ding und auf dem Rückweg, gut, ich habe mir auch so Palmsirup mitgenommen, das ist der Shit.
Palmsirup?
Weil wir waren da im Tal der...
So richtig süß, oder was?
Ja, richtig lecker. Ja. So mäßig Ahornsirup, aber
also
halt...
Also Agavendicksaft-mäßig.
Genau. Mm. Auf jeden Fall war auf dem Hinweg der Koffer 18 Kilo. Und ich war so, ja, easy, 24 konntest du mitnehmen. Auf dem Rückweg, was, 28 Kilo. Ich glaube, die Waage war einfach kaputt. Jetzt kann es sein, weil nur durch drei Dosen Mocho Rocho und Palmsirup hast du keine 10 Kilo mehr. Meint die Frau so, ja, ist Übergepäck. Meint, ja, das sehe ich auch. Wie kostet das? Ja, 75 Euro, ich so, Allah, komm. Aber bitte eine Rechnung. Ja, ja, die Rechnung kommt. Ich so, nix da, die kommt nicht per Mail. Das war beim letzten Mal so, ich will die jetzt ausgedruckt haben. Ah, ja, okay. Aber worauf wollte ich hinaus? Ja, genau, und da konnte ich eigentlich auch den ganzen Krempel reinschmeißen. Ja, okay. So, das ist einfach, ja.
Ja, das, ich habe so ein
Gefühl von Freiheit.
Ich habe tatsächlich ein Problem, wenn ich packen muss ohne Radkoffer. Also wenn ich ohne Fahrrad verreise, fällt mir so viel schwerer als mit Fahrrad, weil ich da einfach über die Jahre so ein System entwickelt habe mit Rad rein und alle Klamotten und alles, was ich brauche, in verschiedene so Turnbeutel oder Musets.
Ja.
Und alles dann da rein. Ich weiß ganz genau, was wohin gehört, damit es reinpasst. Und ich habe alles in dem Radkoffer drin und sonst nur einen Rucksack. Das heißt aber auch, dass ich, wenn ich ohne Radtasche verreise, also ich glaube seit letztem Weihnachten habe ich das erstmal wieder eine richtige Tasche. Sonst habe ich halt immer nur diesen großen Rucksack, den ich habe, benutzt und probiert da alles reinzustopfen. Aber das ist echt so, wenn man da so eine Packroutine hat, dann geht es auch mega schnell. Es geht auch so unfassbar schnell, mit Rad zu verreisen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat.
Ja, das ist halt, wenn du einen Radkoffer hast, das Beste. Das stimmt echt. Da kannst du den ganzen Krempel und wie du sagst, das kleine, den kleinen Rucksack dabei haben fürs Handgepäck oder die kleine Ortliebtasche, keine Ahnung, 35 Liter oder so. Ich müsste mal alle mal nebeneinander, aber mein Ziel war es, wirklich den perfekten Bag zu haben, wo alles reinpasst. Und da weiß ich auch, okay, das ist so mäßig für den Weekender, das ist ein bisschen länger. Aber jedes Mal war es immer so, okay, warte, die Schuhe packst du so in die Tüte in den Winkel ein, dass es so. Und manchmal, weißt du, hast du einfach den Bock reinzuballern und gut ist, wenn du Aufgabegepäck hast.
Ja.
Was sehr selten der Fall ist.
Stimmt.
Ja. Ganz mal wegen Wartezeit oder Kosten oder so, sondern eher, wenn der ganze Krempel mal wirklich verloren gehen würde. Oder du einfach denkst, gut, aber hey, du hast deinen Rucksack, deine Sachen und wie du sagst, du hast den Radkoffer und hast alles drin.
Ja. Deswegen verreisen ist eh am geilsten mit Radkoffer, weil dann hat man auch das Rad dabei. So, das hat mir mal ein weiser Mann schon gesagt.
Ja, der gute Radkoffer.
Oh, mein Radkoffer ist mehr unterwegs als ich, ey. Der ist gerade auf Mallorca mit Josh von Team Standard. Und demnächst ist er irgendwo mit Cardia. Ich weiß nicht, wo Cardia hinfliegt, aber auf jeden Fall, meinem Radkoffer geht's gut. Gut. Der ist unterwegs.
Hast du Hartschale oder was hast du? Was
nee, ich habe so ein, ich habe dieses, das ist mega geil, habe ich seit 1000 Jahren, der heißt, ne, der ist, also der hat unten einen harten Boden, aber ist oben weich, das heißt, du kannst den auch so zusammenfalten, klein machen und dann halt irgendwie unter das Bett schieben, wenn du da bist, das geht echt entspannt. Boah, wie heißt der denn? Der ist von Thule und irgendwie Round Travel irgendwas.
Okay.
Ich weiß nicht, also schon vor 1000 Jahren, also gibt's wahrscheinlich schon fünf neue Generationen von. Aber mega geil. Ist noch nie irgendwas drin kaputt gegangen. Das Ding an sich, also vor allem der große Vorteil, darauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn man sich einen Radkoffer oder eine Radtasche holt, dass die Tasche an sich leicht ist.
Ja.
Weil dann kannst du richtig voll knallen. Wenn dieser Koffer schon an sich 15 Kilo wiegt, dann ist halt mau. So, machst du das Rad rein, bist du irgendwie bei 25 mit irgendwie bisschen Werkzeug noch.
Ja.
Und dann wird's schon wieder eng. Aber wenn, ich glaube meine Tasche, die wirkt irgendwie, nee, sage ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Danach gleich alle so, ich habe jetzt nachgewogen, es war nicht 7,6, war 6,7.
Ja, aber auf jeden Fall super, also irgendwie, glaube ich, unter 10.
Ja. Aber auch Carbon, also kein Carbon, also auch Carbon Unterseite, Carbon
weg. Alles, also hier dieses Formel 1 Carbon.
Jawohl.
Ja, klar. Das war mal ein Spoiler bei McLaren.
Ja. Travel to survive, gell?
Ja. Nee, einfach unten so eine, das ist nämlich gut, wenn es unten eine harte Schale hat, ich schraube auch nie Schaltwerk ab und so, das mache ich nicht. Das machen ja super viele, die dann einfach wirklich Kette ab, Schaltwerk ab, damit es nicht kaputt geht, Schaltauge nicht kaputt geht. Ah, und reisen immer mit extra Schaltauge, Leute. Macht nicht den Fehler und nehmt kein Wechselschaltauge mit. Weil das geht so schnell kaputt und dann seid ihr so krass am Arsch. Dann geht halt gar nichts mehr.
Stimmt. Ja.
Das geht so schnell, es fällt einmal irgendjemand fällt irgendwie sein Rad um oder gegen deins beim Kaffeestopp oder der Wind pustet's um und zack. Deswegen Fahrrad auch übrigens auch immer mit Schaltwerk zur Wand parken. Ganz wichtig.
Aber dann sieht man ja die Antriebsseite nicht, aber dafür fährt's noch.
Genau, ja, aber das ist mit dem Schaltauge, wie du das sagst, wo wir damals auch in Marokko waren und so, oder generell bei irgendwie so Adventure-Dingern, haben immer die Leute geschrieben so, ey, yo, mach, nimm dir auf jeden Fall ein Schaltauge mit, ich hatte ein Problem und so. Gut, ich war davon verschont, ich hatte noch nie ein Problem, ich hatte es dann irgendwie immer gewundert, was soll ich denn so ein falsches Schaltauge mitnehmen, lieber nehme ich zwei Satz Schläuche mit, so, weißt du? Und dann... Und
Kaugummis für die Schaltung.
Kaugummis für die Schaltung, ganz wichtig. Generell, wenn ihr Kontaktprobleme habt, nehmt Kaugummis mit, das löst einiges. Nee, aber über die Jahre hatte ich immer wieder hier und da eine Story gesehen, halt, wo das Schaltauge im Arsch ist. Und
dann, das geht so krass schnell. Ich habe einmal den ich glaube, da bin ich das allererste Mal mit Rennrad gereist. Oder war das? Ja doch, ich glaube schon. Und natürlich nach Mallorca, wie das halt so ist. Und war halt so mega, mega stolz drauf aufs Rad und irgendwie so, wie man das so macht, wollte so ein Foto von meinem Rad machen und habe das halt so gegen so eine Wand gestellt, schön gerade, ne, damit der Winkel gut aussieht und so, stand ein bisschen zu gerade. Und das ist halt umgefallen auf die Antriebsseite. Es war der erste Tag.
Oh.
Schaltauge verbogen und ich konnte ab dann noch drei Gänge benutzen. Das war richtig bitter.
Ja, das ist so die Kategorie, man kommt an, baut das Fahrrad auf, macht die Sattelstütze fest und es macht Fing.
Oh, die Sattelklemme.
Genau, fliegt raus. Ja, das wäre auch schon passiert am ersten immer gut. Tag.
Ja, nehmt euch am besten hier so ein, wie heißen die, so ein Newton-Dings da mit. Hier so ein, wie heißen denn diese Schraubenschlüssel mit
Drehmomentschlüssel. Mit Drehmomentschlüssel,
Drehmomentschlüssel.
Ja.
Mache ich tatsächlich auch nie. Oh. Ich habe das Gefühl, ich habe es in der Hand. Hm. Ich habe die 5 Newton in der Hand.
Ja, dieser Drehmomentschlüssel, ja, das ist halt echt das Ding, was den Koffer nochmal richtig schwer macht.
Nee, die sind winzig mittlerweile. Die sind genauso groß wie deine Minipumpe für die Tasche.
Ja, ich habe einen, der ist noch so in so einem kleinen Pack drin. Ich habe die auch schon seit mehreren Jahren. Ja. Aber der ist nicht mit verschiedenen Aufsätzen auch.
Ja.
So, tak, tak, tak. Und, ja. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, wo das passiert ist sogar, mit dem, wo mir die Sattelstütze abgebrochen ist. War das nicht sogar damals? In Frankreich Saint-Tropez und der Peter hat mir ausgeholfen, ich bin mir nicht sicher. Gab irgendeine Story.
Aber Sattelklemme ist noch einfacher zu finden als ein Schaltauge.
Ja. Kommt drauf an, wo man ist.
Naja, und kommt auch drauf an, was man fährt.
Ja. Gut, aber ich
meine. Aber selbst wenn du, keine Ahnung, fährst ein. Klar, wenn du auf Mallorca bist und du fährst einen Cube, gehst einfach in den nächsten Hürzler. Und dann bist du ausgestattet bis ans Lebensende. Aber selbst wenn du irgendwie, keine Ahnung, in Canyon oder irgendwie sowas. Ja. Letztens hat mir einer was erzählt. Ich weiß nicht genau, was das war. Ich glaube, es war ein BMC. Schaltauge kaputt. Lange gewartet. Und 40 Euro. Schon knackig.
Mhm.
Naja. Schaltaugen. Also nehmt einfach zwei mit, egal wo ihr euch euer Fahrrad kauft, bestellt immer automatisch, denkt immer dran, noch mindestens ein Schaltauge mit zu bestellen, dann seid ihr gut dran.
Auf der Filmseite, ja.
Ja, Schaltaugentalk hier, ey.
Nee, aber das ist krass, ja, mit dem Schaltauge, das ist echt so ein Ding, mir ist echt zum Glück noch nie eins kaputt gegangen.
Das ist krass, aber das ist aber vor allem bei diesen Adventures, die du gemacht hast und so. Aber es ist jedes Mal,
wenn ich
das.
Mir ist auf dem Punisher, wo ich die Gravel Adventure noch nicht mal eine Speiche gebrochen.
Das ist krass. Oh, das hatte ich doch im Harz, das habe ich doch erzählt.
Stimmt, wo der irgendwo im Getnow war.
Das war wirklich auf der Rückseite vom Harz. Das war so ätzend. Ja, gut, aber die Geschichte kennen wir ja schon. Nee, aber ey, wirklich, wenn ich das sehe an Cafés, dass Leute ihre Räder quasi mit dem Antrieb von der Wand wegstellen, denke ich mir jedes Mal, boah, das ist so unnötig riskant.
Ja.
Da muss nur einer, keine Ahnung, Passant, weiß nicht, wie so ein Fahrrad gebaut ist, kommt aus, wenn mit dem Fuß gegen, tritt da einmal kräftig gegen irgendwas, ja. Also jetzt nicht absichtlich, das kann ja passieren. Oder es fällt um, oder Wind, oder irgendjemand nimmt sein Rad weg und merkt nicht, dass sein Rad hinter deinem Rad mit dem Reifen steht. Also ey,
klack.
Einfach immer mit dem Antrieb zur Wand.
Ja.
Tut euch selbst den Gefallen. Keine falsche Eitelkeit hier, keiner muss eure Gruppe sehen. Safety first.
Ja, aber mal, ich wusste es noch. Jetzt schweifen wir wieder ab zum Thema Schaltauge. Da waren wir in Spanish Lapland mit dem Beispiel mit Patrick. Und wir hatten so einen großen, großen Berganstieg. Ja, so 2 Stunden, glaube ich, 2,5 Stunden. Schöne Gravelpiste, schön breit, schön so serpentinmäßig hoch, am Arsch der Welt, wirklich, wirklich am Arsch der Welt. Und die meinten auch so, okay, das Dorf kommt erst so in gefühlt 2 Tagen. Und wir fahren da hoch und es macht irgendwie schraff. Richtig, richtig so schraff. Beim Patrick. Und die Kette ist auf jeden Fall wieder in so einer ganz krass unnatürlichen Position, wo du weißt, wo du erstmal so kurz mal dich hinsetzen musst und so
und überlegst, wie ein Powernap
machen musst, 10 Minuten. Wie ist die da durch den Rahmen, also durch die Ketten Speicher,
machen, Ketten machen so komische Sachen,
hinter ey. Die Kassette und, also weißt du, so wirklich so.
So hinter der Kassette und zweimal ums Schaltwerk rum.
Oh, also richtig geisteskrank und genau, und da war auch halt was mit dem Schaltauge, also beziehungsweise hinten kritischer Moment und wir haben das Ding auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und die Schaltung hat nicht gegriffen, so, weißt du? Bei der SRAM kann man ja eigentlich hinstellen und dann funktioniert. Und die ganze, es hat nicht, die ist immer gesprungen, rausgeflogen. Es wurde dunkel und so, daff, daff, daff. Und wir waren dann so, okay, warte mal, wir können jetzt das Fahrrad, ich könnte dich ziehen ins andere Dorf. Das war nochmal so 2-3 Stunden, so in der Pampa. Dann können wir da wenigstens irgendwo abhängen. Oder wir schieben dieses Fahrrad über den Berg. Zum Glück damit es dann am Ende des Tages nicht, wir schieben das über den Berg und dann rollen wir einfach den Berg wieder runter.
Schmeißen es auf der anderen Seite die Klippe runter.
Genau, gut. Oben auf dem Berg war eine Skistation. Das wurde dann richtig, richtig hoch. Und wir handwerkeln rum und irgendwann meinte ich, glaube der Patrick fest in seine Tasche und meinte, ach krass, was ist denn das für ein Ding? Und da war wie so eine kleine Unterlegscheibe für das Auge oder irgend so ein Ding, weil es hat immer so, es halt immer rausgeflogen gegangen, ja. Wir haben das Ding eingebaugt. Perfekt. Sind wir da nachts 5 Stunden über diesen
Berg. Aber so ein Spacer, oder was?
Ja, so ein Spacer.
Ja. 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 Geil.
Oder es lag daneben, wo wir das ganze Ding ausgebaut haben und so. Oh, ich wusste noch, ich hab ihm über Haribo gegeben. Weil, weißt du, wenn er da Zucker, irgendwann nach einer halben Stunde das Ding immer noch nicht funktioniert, gell, dann muss dann die Leute auf Zack halten. So. Haribo oder Alkohol, das hilft dann immer, dass die Leute nicht durchdrehen.
Ja, das stimmt.
Ach ja.
Ja, aber es gibt auch diesen Moment, wo die Schaltung scheiße eingestellt ist und du oben rüber schaltest. Also wirklich zwischen Kassette und Speichen und dann geht meistens der Speicher kaputt. Das ist auch so ätzend. Das fand ich immer so geil früher bei den, oder nicht, was heißt früher, aber früher, als man noch mechanische Schaltungen gefahren ist. Da war bei SRAM auf jeden Fall, gab's den famous Ghost Shift. Das ist so geil. Das heißt, wenn du ganz oben warst und du guckst halt nicht runter und denkst, du kannst noch weiter hochschalten, hat er so durchgedrückt.
Ja.
So ist Leere geschaltet. Das war richtig geil, weil dadurch hast du immer gemerkt und konntest nicht weiterschieben. Ich weiß nicht, ob da Shimano irgendwie eine Lösung für hatte. Aber das war richtig geil. Es war auch frustrierend, wenn du am Berg warst und einfach diesen Ghost Shift hattest. Aber das war geil. Wenn die perfekt eingestellt war, war es halt echt so, dass du einfach diese Sicherheit hattest, okay, du schaltest da nicht drüber. War schon geil.
Okay. Ja, aber gut, aber das ist doch normal, oder?
Ich finde es, also jetzt bei der elektronischen passiert einfach nichts mehr, er schaltet einfach nicht mehr weiter. Und früher war es halt wirklich, ne, früher bei der mechanischen, wenn du die Scheiße eingestellt hast, hast du dir das Ding auch rübergehauen.
Echt?
Ging schon, kannst du schon machen, ja. Kannst du schon richtig, richtig daneben liegen.
Okay.
Deswegen musst du die Anschläge halt richtig, richtig einstellen und dann ist geil.
Hm.
Ich vermisse so ein bisschen ich bin ja voll lange die erste SRAM Force One by gefahren. Die, das war das geilste, Alter. Die war so direkt und so knackig, ey.
Echt?
Schön mechanische One by Schaltung. 52er Blatt. Hinten, glaube ich, 11, 32 oder so. 11-fach natürlich. Ey, die hat so geknallt beim Runterschalten. Das war so geil. Das war wirklich, ich glaube, das war eine der geilsten Schaltungen, die ich je gefahren bin. Du hast keinen Ton gehört beim Fahren. Es hat nur geknallt, wenn du runtergeschaltet hast in Unterdruck. Das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht, ey. Aber leider war halt so natürlich durch One-By und du hast ja diese Wide Narrow Szene auf dem Kettenblatt vorne drauf. Hast du halt durch den Schrägstand der Kette halt einen relativ krassen Verschleiß, vor allem wenn du halt irgendwie nicht im Rennen die ganze Zeit Rennen fährst und halt viel auf den oberen 3 Ritzeln fährst. Das ist eine relativ schräge Kette, relativ hohen Verschleiß und wenn du dann wenn der Verschleiß irgendwie, den Verschleiß hast du immer gemerkt, weil die Kette dann immer runtergesprungen ist.
Klack, klack.
Und die Scheiße ist halt, wenn dir bei der One bei die Kette runterspringt, musst du halt immer stehen bleiben. Immer stehen bleiben, mit der Hand wieder raufmachen. Du hast da keinen Umwerfer, mit dem du den wieder raufziehen kannst.
Okay, ja, das geht jetzt schon richtig in die Detail. Gut, was man daraus den Schluss ziehen soll.
Wechselt, lieber zurück zu Schaltaugen.
Wechselt regelmäßig, lasst eure Kette checken, das ist wichtig.
Ja.
Nicht, weil die nur durchhängt oder so, aber so eine abgenutzte Kette, fuckt die Kettenblätter ab. Und preis-leistungsmäßig eine Kette einmal im Jahr wechseln, wenn man ein bisschen regelmäßig fährt. Oder einfach einen coolen Mechaniker oder Mechanikerin, die sagt so, ey, wechsel mal deine Kette. Kommt euch günstiger als eine komplette Kassette oder einzelne Kassettenblätter oder gleich ein großes oder ein großes Blatt zu wechseln, kommt ihr günstiger weg als eine Kette. Weil die Kette macht irgendwann die Blätter kaputt und das ist dann halt um einiges teurer.
Ey, das ist der perfekte Übergang zu unserer dieswöchigen Blattkontrolle. Weil wir haben uns mal einfach ein paar Basics gewidmet. Ich weiß gar nicht, wie nennt man die? Wir nennen sie einfach Basics.
Genau.
Oder hast du einen besseren Titel? Hast du einen besseren Titel für die?
Die Blattkontrolle ist ja, sagen wir mal, themenübergreifend. Also wie ihr ja gemerkt habt, manchmal haben wir ja einen Fokus drauf gesetzt, wo wir sagen, ey, pass auf, heute die Blattkontrolle geht in die Richtung...
Das hatten wir, Gadgets hatten wir letztes
Gadgets,
Mal.
Gadgets,
ne?
Genau, das die Klamotte,
ja.
Do and Don'ts im Group Ride,
so
Sachen.
Beispiel, ja.
Und manchmal haben wir auch einfach Sachen, die einem auf dem Herzen liegen oder die ihr uns gesendet habt und wo wir gesagt haben, okay, komm, das sind jetzt die drei Themen oder die drei Punkte der Blattkontrolle, die genreübergreifend sind.
Genau. Und diesmal sind wir im Bereich der Basics und wenn es um Kettenverschleiß geht, habe ich direkt die erste Frage an dich.
Also fangt jetzt die Blattkontrolle an.
Jetzt kommt die Blattkontrolle.
Pendilly à droite, crevaison roue arrière pour...
Kontrolle de Blatt.
Erste Frage zur Blattkontrolle. Kette wachsen statt ölen. Großes oder kleines Blatt?
Alle sagen, wachsen ist der Shit. Und ist the future in verschiedenen Bereichen, ob Mountainbike, Gravel, Straße, Bahn, Einrad, Fahrrad, Fußball. Ich persönlich kann dazu noch nichts sagen, weil ich noch bestimmt 2-3 Liter gutes Kettenöl habe. Das hatte ich mal von Dynamics aus den Niederlanden. Jumbo, EF, liefern die? Dynamic?
Ja, Dynamic Bike Dings.
Genau, da, ja. genau. Die hatten mir.
Kann das was?
Also ich hab's seit vor Corona, glaube ich.
Ist einfach ein Öl, ne?
Genau, und dann gibt's dann auch wieder viel Regen, mäßig Regen, Trocke, etc. pp. Und das fahre ich bis jetzt. Da gibt's das High Performance Speed.
Ja, klar.
So,
ja,
und das fahre ich bis jetzt. Und, ja, also von daher kann ich es nicht sagen, weil ich von mir aus nicht, schon mal getestet habe, wo wir in Spanish Lapland waren und in Marokko ist der Patrick immer mit Wachs gefahren und meinte, das ist gar kein Problem, er müsste nie wieder wachsen, die Kette. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt für eine längere Reise so ein Offroad-Abenteuer Öl mit, könnte ich mir vorstellen, das Wachs vielleicht ein bisschen handlicher zu transportieren, dass du dir einfach wie so bei so einem Lippenstift was abschneidest und in eine kleine Tüte tust, so in Fall of Case.
Ja.
Gut, die Ölflaschen sind ja jetzt auch nicht mehr riesig, kann man auch verpacken, kann man ja auch immer noch mal kleiner flüssig.
Verpackungsgröße ist vielleicht wirklich ein Thema, ja.
Sagen wir mal, für alle, die ihre Zahnbürste abschneiden, wenn sie Bikepacken gehen, peace out. Das sind die geilsten. Ja, also von daher, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auch ein großes Blatt, auch wenn ich es noch nicht getestet habe, aber ich habe bis jetzt nur Positives darüber gehört.
Sehr gut. Weißt du, was wir machen? Wir holen dich mal in die Werkstatt und dann strippen wir mal deine Kette. Das heißt, die kommt in so ein UV-Bad. Die wird halt komplett gereinigt von allen Ölen, von allem, was da irgendwie nur dran sein kann. Dann wird die gewachst. Und dann machst du nie wieder Fett drauf oder nie wieder Öl drauf. Weil das ist so ein krasser, das war für mich persönlich der größte
Game Changer
im Radfahren, die Kette zu wachsen. Das ist halt absurd. Das macht so ein, also es ist nie wieder Geräusche. Das Einzige, was passiert, wenn du zu lange nicht, also vor allem du wachst die, als ich noch wirklich viel gefahren bin, habe ich die gewachst und dann bin ich, glaube ich, damit, also im Sommer, vor allem wenn es trocken ist, bin ich damit 2 Wochen gefahren.
Ja.
So. Und dann irgendwann klingt sie einfach ein bisschen trocken. Die quietscht aber nicht mehr.
Ja, ja.
So, das ist halt echt. Und die ist halt nicht dreckig. Ne? Wenn sie mal runterfliegt, kannst du die einfach mit der Hand wieder drauf machen. Die ist nicht schmutzig. Die Kette wird nicht mehr schmutzig.
Ja.
Deine Ritzel werden nicht mehr schmutzig. Das ganze Rad ist einfach geiler dadurch.
Gut, ist noch was anderes. Straße und Offroad. So, würde ich mal sagen.
Mountainbike
so.
Fahre ich auch nur Wachs.
Und, aber da komme ich genau zur nächsten Frage eigentlich kommen, weil es gibt ja, da kannst du mir sicherlich weiterhelfen. Ich habe jetzt das Wachs oder das Öl auf meiner Kette und ich gehe dann zu Brille Vielmann und frage, könnte ich auch meine Kette ins UV-Bad legen? Das kann man ja echt machen, Brillen bei Brille Vielmann oder wie der Laden heißt. Kannst du? Kennst du das nicht? Du ich kannst eine Brille. Ja, oder Fahrradbrille oder Sonnenbrille. Gehst du Brille Vielmann, sagst, können sie die bitte ins UV-Bad?
Wirklich?
Ja.
Was passiert dann?
Ja, nix, die legen das in so ein UV-Bad und wie mit der Kette, da geht halt das Schmutz.
Da ist ein Fett, das stimmt, da ist ja Fett auf der Linse.
Genau.
Ah, und, ja klar, kannst du mit deiner Kette dahin gehen.
So, und dann gehst du mit deiner Kette dahin. Also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber früher bin ich immer zu Brille Vielmann gegangen, ohne dass ich eine Brille, hab dort meine ganzen Fahrradbrillen abgegeben, gemeint, so könnt ihr mir die einmal ins UV-Bad schmeißen, ich bin 10 Minuten wieder da. Dann waren die astrein sauber, es war assi.
Das kannst du aber auch mit Spüli einfach machen, ne?
Ja klar, normal, aber... Ich kaufe mir kein UV-Bad für zu Hause, weil ich alle paar Monate meine...
Ja, aber wenn du zum Beispiel deine Kette auch entfernst, dann lohnt sich das schon wieder.
Genau, dann lohnt sich das. Nee, aber worauf ich hinaus will, wir gehen das Thema, also die was du vorhin gesagt hast, an. Ich komme zu euch, die Kette wird entwachst, entfettet, entölt, komplettes Programm, dann kommt Wachs drauf. Brauche ich dann genau das Wachs? Oder kann ich dann auch Öl drauf tun, beziehungsweise wenn ich, sagen wir, den Anbieter meines Öles oder meines Wachses change, muss ich dann auch auf den Anbieter wieder drauf gehen, worauf das letzte Mal meine Kette mit geölt wurde?
Also wenn du sie ins UV-Bad packst, solltest du sie auf jeden Fall wachsen und nicht ölen.
Mhm.
Weil ich glaube, da kommst du nicht hinterher. Ich glaube, das ist vielleicht irgendwas für die Bahn, aber machen die wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich würde auf jeden Fall ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich seitdem ich wachse, immer den gleichen Hersteller nutze und es einfach einwandfrei funktioniert. Ich hatte noch nie Grund zu wechseln. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn du mal ein anderes Wachs nimmst, das auch funktioniert.
Also
du darfst aber nicht zwischen Wachs und Fett und Öl wechseln, ne?
Genau. Das wäre im Endeffekt die Main-Frage, wenn man einmal
die Kette... Kurzfristig wird es auf jeden Fall gehen, so, weißt du, irgendwie... Du musst unbedingt morgen Group Ride und du hast vergessen und du hast nichts da und du hast halt irgendwie nur Öl da, dann, ja, das wird schon gehen. Ja, einmal so. Aber ich glaube, so langfristig ist es, glaube ich, nicht geil.
Ja, da sagt man nur so back in the days, die Anfänge, wo man nochmal so, Nähmaschinenöl genommen hat. Ich habe früher mal Nähmaschinenöl genommen.
Das hat mir letztens jemand erzählt. Wer war denn das?
Aber nur weil ich damals noch kein Fahrradöl hatte.
Wir haben uns nämlich über Freiläufe unterhalten. Mhm. Und der meinte halt, wenn du Nähmaschinenöl reinmachst, knallt es noch mehr.
Ja?
Ja. Scheppert noch mehr.
Ja, scheppert noch mehr. Dann ist die Frage, was passiert, wenn man Öl nimmt, was immer bei den Braunrasierern dabei ist, bei den elektrischen Braunrasierern. Ja. Ich weiß nicht, ob du nass oder trocken rasierst.
Erstens selten und dann habe ich so eine Billigmaschine.
Okay, ich mache mal morgen.
Da gab es kein Öl zu.
Ich mache mir morgens mit dem Series 9 und Series 6 für auf die Reise. Egal. Und da gibt es so ein ganz kleines. Gut, das ist familienbedingt. Mein Vater hat ja bei Braun. Ich glaube, alle Series-Modelle und ich hatte noch nicht mal einen Bart. Ich hatte den Cruiser für diesen Ernst-Style.
Geil, ist es dieser, wo man sich so kleines so Designs reinmachen kann?
Beim Cruiser war der Cruiser war das Modell für junge Leute, Skater und Snowboarder.
Ja, klar.
Und damals gab es dann auch zu dem Cruiser unter anderem das Nokia Ernst-Style.
Das Event.
Powered by Braun. Okay. Das war früher im Olympiapark in München.
Stimmt.
Also super lange her. Super lange. Da war ich sogar, weißt du, mit wem ich da war? Den kennst du.
Boah.
Ah, das ist eine dumme Frage, ich weiß, mit Mo.
Ah, wirklich?
Ja. Geil. Damals. Weil wir waren ja skaten. So, weißt du, mein Vater so, ey, komm, wir haben da so ein Event, kommt ihr mit? Und dann, ja, dann waren wir da, dann haben die da so über die Pipe. Naja, wie auch immer, und bei diesen. Ey, wir driften immer ab. Wie auch immer, bei diesen Rasierern gab es immer so ein ganz kleines Paket Öl. Also wirklich so groß wie so ein Weinkorken.
ja.
wo drauf stand, das ist genau für das oben, für das, ja. Für die Mechanik da oben, so. Da war bei mir die Frage.
Auf die Klingen oder was? Oder
genau, genau, das drauf? Ist ja das ist so ganz kleine Mechanik, dann kannst du blub, 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 ganz kleine Pünktchen reintun, dass sie dann so schön geschmeidig ist.
Witzig. Ich finde das auch witzig, wenn du so, sieht man ja auch oft, wenn wir noch bei Öl und Wachs sind, sieht man oft, dass so Leute so richtig penibel, so immer so tropfenweise so das Öl auf die Kettenglieder bei ihrem Fahrrad drauf machen. Ey, mit Wachs, Alter, du ziehst da einfach drüber das ganze Ding und dann lässt es über Nacht stehen. Am nächsten Tag ist da so ein weißer Wachsfilm drauf und dann ist der große Trick, den Fehler macht man mindestens zweimal, einmal die Kurbel zu Hause drin rumzudrehen, was aber sehr, sehr doof ist, weil dann dieses ganze pulverige Wachs einfach runterfällt. So, also lasst es in Ruhe, bis ihr draußen seid, dreht dann einmal kräftig durch und dann ist es weg. Aber das ist auf jeden Fall geil. Hast du diese richtig schönen Wachsig drauf. Das ist wie eine Kerze.
Ich hatte eben noch mal so einen Einfall dazu. Jetzt ist er mir entfallen.
Oh.
Ach ja, zum Thema Wachs. Egal.
Mach mal also, weiter mit deiner nächsten, mit deiner Frage hier zur Blattkontrolle. Also wir hatten Kette wachsen statt Ölen. Ist für dich ein großes Blatt, obwohl du es noch nicht probiert hast. Und für mich ist es ein sehr, sehr großes Blatt.
Ah doch, mir fällt's wieder ein.
Da ist es.
Zum Thema Wachs. Pass auf. Dann gibt's den anderen Anbieter, die ist mit dem nicen Packaging, was ich ganz geil finde, die so, weißt du, was riecht wie so ein Cocktail, so Markov. Blaubeere, Markov, genau. Und die hatten ja immer bei dem einen Paket oder bei diesen kleinen Paketen, hatten die immer, weil ich hatte ich dann irgendwann mal Markov, aber das lag auch daran, weil das immer der Flamme Rouge hat, dann habe ich mir das da geholt. Da gab's so eine kleine Taschenlampe, ja. Und ich dachte immer Yo, also ich meine, wo kriegt man so eine kleine Taschenlampe? Gut, du bist irgendwie beim Deutschen Mieterschutzverein, Mieterschutzbund, da gibt's einen Kugelschreiber oder mal, keine Ahnung, so weißt du, so einen kleinen Notizblock oder so eine kleine Taschenlampe, die du dir an einen Schlüsselbund tust. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, aber warum? Und hab das halt Das war ja immer in diesem Paket drin, ja. Und ich habe in meiner Fahrradkiste, und irgendwann hatte ich echt wirklich einen Haufen von diesen kleinen Lichtern. Bis ich irgendwann mal auch so das Packaging angeschaut hat oder sagen wir mal diesen Beipackzettel, der da drin ist, was ganz nice ist, weil der so diese Haptik hat, wie wenn du ja halt bei der Apotheke dir ein Medikament holst, dass du tropfst es drauf, machst irgendwas Licht aus, leuchtest auf die Kette und da, wo es dann halt nicht leuchtet oder wo es leuchtet, wie auch immer, ist anscheinend nicht, na, Öl auf the Cat.
Ja, ist halt so ist ein bisschen wie bei der Prophylaxe beim Zahnarzt.
Genau.
Wo du dann siehst so, oh, da hast du nicht gut
gemacht. Genau, genau.
Und da siehst du einfach, wo kein Öl drauf ist, ja. Ja, ist alles auch.
Hab's aber auch noch nie ausprobiert. Ich war immer der Kandidat, der zu viel Öl drauf macht.
Ja, dieses Licht habe ich auch nie ausprobiert.
Das ist auch noch nie, gell?
Das ist auch einfach nur was für Leute, die so einen Tropfen pro Kettenglied machen. Ja. Das ist auch so, die Zeit habe ich nicht.
Ja.
Da kommen auch echt viele, die so in diesen Fahrradpflegemarkt da irgendwie so reinpushen, ne? Das weiß ich nicht genau. Weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Naja.
Ja.
Also
gut, du bist ja auch mit den Feuchttüchern immer.
Ja, klar.
Du bist ja dir kann man ja eigentlich kein anderes Produkt verkaufen. Das heißt, ey, pass auf, finde ich top. Don't panic, it's organic, auch super mit Taschenlampe, finde ich gut, aber ey, ganz ehrlich, ich habe hier mein Feuchttuch.
Ich habe hier mein Feuchttuch und mein Wachs. Ich habe hier mein Feuchttuch und meine Kerze, geh weg.
Und dann geht's, ja.
Nee, tatsächlich benutze ich da eher was geil ist, aber nicht so viel. Also es muss nicht geil riechen, es muss auch nicht eine Taschenlampe, braucht keine Taschenlampe. Ich benutze dieses seit Anfang an dieses UFO-Drip von Drip Ceramic Speed.
Ja.
Das ist einfach das Geilste.
Okay. Wie ist das Wachs? Kann ich mir das vorstellen? Ist das so wie so ein Deo-Stift, den du so rausdrehst und dann so
drauf tust? Das ist dickflüssig. Also du musst es, kann ich dir gleich noch mal zeigen. Du musst es so schütteln.
Mhm.
Da ist auch wie in so einer Spraydose. Ist so eine Kugel drin. Dann ist so klack, 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 klack. Dann musst du es schütteln, weil es sonst halt relativ fest da drin ist.
Ja.
Und dann drückst du es raus und dann ist es relativ dickflüssig und kommt halt vorne aus so einer kleinen Spitze raus. Wie Öl auch. Nur halt deutlich dickflüssiger. Und dann drehst du einfach die Kurbel, ziehst es rauf, Tom schwört drauf, auch dann einmal hoch und runter zu schalten, damit das Wachs auch auf den Ritzeln drauf ist. Ich lasse es eigentlich immer am gleichen Gang und hoffe einfach, dass es reicht, dass es auf der Kette drauf ist. Und dann ist schon richtig geil.
Perfekt, dann kann ich kurz einen ganz kleinen Einhaker machen. WD-40, großes oder kleines Blattbinde?
Boah, ich glaube einfach nur aufgrund der Heritage also wie viele Probleme WD-40 schon gelöst hat. Auf jeden Fall ein großes Blatt.
Nein, Bene.
Nein?
Ist ein Trugschluss. Ich weiß, es ist wirklich ein Trugschluss. Ich dachte auch ganz früh in den Anfängen, ah ja, WD-40, irgendwas quietscht, tu es rein. Also beim Fahrrad, ja. Wir reden hier vom Fahrrad, nicht von
sich. Ja, und wenn sich was nicht löst, vor allem, habe ich
genau, das Problem genau, gehabt. Genau, genau, genau. Also,
also auf die Kette nicht,
die,
Alter.
Die, genau, also ich meine ja gerade Bezug zum Fahrrad, ob das Kette ist oder irgendwas, so. Benutzt nicht WD-40. Das haben ja einige Mechaniker des Vertrauens gesagt, WD-40, nehmt euer Bike auseinander. Das ist wirklich nicht geil.
Ja, aber manchmal braucht man WD-40, um das Rad auseinandernehmen zu können.
Ja gut, wenn jetzt die sattelstarrende Feske-Ding ist. Ja, aber benutzt ja nicht WD-40 für die Kette. Ich schwör's euch. Macht es nicht. Das macht es echt übertrieben kaputt. Auch wenn das Ding sauber macht und ihr denkt, das ist geil. Ich schwör's euch. Da gibt's Studien, 100 Pro im Internet. Fragt einfach, macht's nicht. Also wenn Fahrradmechaniker...
Fragt das Internet.
Ja, nee, wirklich. Macht es wirklich nicht. Macht es wirklich nicht. Es macht die Kette und alles, was da ist, kaputt.
Ja, aber falls ihr mal irgendwas lockern müsst, dann WD-40.
Genau, dann WD-40. WD-40 und Gabelstapler. Kennst du das Video mit dem Gabelstapler?
Nee.
Klassiker, du hast den
Sattelstütze.
Sattelstütze, die ist drin und du kriegst sie nicht raus und ich fuck das übertriebenst ab und du merkst irgendwann, selbst nach 2 Jahren, dann Citybike, so das Abgerockte, so jedes Mal denkst du dir, fuck, und du jedes Mal drehst du es auf, haust mit dem Hammer dran, irgendwie kriegst du drauf. Ich habe letztens ein Video gesehen vom Dude, der hat genau dasselbe Problem und der hat das Fahrrad unten an Gabelstapler und dann geht er so ein Stück Seil um den Sattel und zieht dann mit dem Teil des raus. Noch nie so gesehen, aber so muss es sein. So muss es gehen.
Ja gut, dann nur so. WD-40 und Gabelstapler.
So sieht's aus.
Sehr gut. Ich hab noch mal eine Frage bezüglich großes oder kleines Blatt. Geile Strecken wie einen Secret Spot geheim halten. Großes oder kleines Blatt? Du als Surfer wirst du ja Gefühle haben.
Ja, also, ach, keine Ahnung, ich halte davon nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich halte davon nichts. Am Ende des Tages ist ja eh alles irgendwie online. Ich glaube eher die Frage ist, wie willst du es versuchen, geheim zu halten? Eher so ist es. Eher so ist das Ding. Weil wenn du vergisst, bei mir gibt's einen automatischen Strava-Upload, aber keinen automatischen Komoot-Upload, ja. Gut, da muss man vorab schon mal das wieder umändern, wenn man das auf automatisiert hat und so. Ja, nee, und ich weiß, ich hatte auch mal manchmal mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir mal so Routen rausgeholt hat, so um auf dem Bach, aber ach, am Ende des Tages, come on. Weißt du, ich meine.
Also geheimhalten ist kleines Blatt.
Ja. Also, in alleine Route, ich meine, geiler Spot, gut, das ist was anderes, aber. Ja.
Nee, finde ich auch. Ich finde es viel geiler, wenn man seinen Freunden, Freundinnen eine geile Route zeigen kann und dann diesen Mehrwert, der ist ja viel größer, wenn ich das mit anderen Leuten teilen kann. Ja. Also vor allem ist ja, also letztendlich ist es auch nur eine Straße, ne?
Ja, ja.
Also die ist jetzt kein großes Abenteuer, was man da irgendwie erkundet hat, außer man sagt jetzt hier irgendwie Crazy Trail im Wald oder irgendwas, aber ja, okay, da kann ich es noch ein bisschen so Respect the Locals ein bisschen mehr verstehen. Aber so Rennradstrecken finde ich viel geiler, wenn man da sagt, so, ey, ich hab hier was Geiles gefunden, letztens hier zwischen da und da gibt's den und den Radweg, den sieht man erstmal gar nicht. Und finde ich viel geiler, wenn man das mit Leuten teilen kann.
Ja, voll. Aber ich weiß, worauf du hinausgehst, mir fällt dann...
Ja, ich kenne Leute, die wollen das nicht.
Ja, ich weiß voll, man kommt manchmal mit so Leuten in Kontakt. Ich hatte früher eine super geile Route, die hatte ich damals von den Superchau-Jungs aus Frankfurt bekommen, weil die immer so Strade Bianche und Tour de France Frankfurt Prolog machen. Die hatten damals eine geile Route also damals, das ist Vorzeiten vor Corona, 3 oder 4 Jahre, und die war so 125, 135 Kilometer lang und hatte so, ich glaube, 1800 oder 240 Höhenmeter, ging von offenbar Frankfurt hinten in den Taunus rein und hatte auch 2, 3 Passagen mit so paar Kilometer Strade Bianche Belag, richtig geil. Und die meinten so, ah ja, komm, wir haben die mal getestet. Und dann hatte ich die irgendwann mal getestet, um Oder die hatten mir die gegeben und dann wollte ich, hab ich einfach mal nachgefahren, um mal zu gucken, wie das so ist oder so. Es ist schon ein paar Jahre, 4-5 Jahre her und die bin ich unter der Woche immer gefahren. Immer so nachmittags, geiles Wetter, okay. 125 Kilometer und da ist man echt auch gut durchgekommen. Und die hatte ich auch mal auf anonym gestellt, bis halt dieses Event halt da war, weißt du. Aber das wusste ich noch, das war eine geile Strecke. Fuck, Mann, die ist richtig geil. Sommer und die Strecke fahren, wow.
Sommer insgesamt ja gut.
Ja. Ach man, im Uff. Ah ja, gut.
Du bist dran.
Ich bin dran. Wie lange haben wir denn eigentlich schon einen Podcast? Wir verbabbeln uns schon wieder
hier. Wir haben uns schon ein bisschen verquatscht. Wir sind schon bei einer Stunde, aber wir machen Blattkontrolle, machen wir jetzt noch schnell durch.
Genau. So, wir kommen jetzt zu den letzten, zu der letzten Blattkontrolle der heutigen Folge. Back. Genau, machen wir mal einen Klassiker, die CO2-Patrone, ein großes oder kleines Blatt?
Sehr gute Frage, die ich nur aufgrund von meinen ganz persönlichen Vorurteilen antworten kann, weil ich noch nie eine CO2-Kartusche benutzt habe und wahrscheinlich meine ganzen Bedenken mittlerweile schon überholt sind, also einfach dieses... dann ist die Kartusche Müll, kannst du wegwerfen. Ich glaube, die kann man mittlerweile wieder nachfüllen. Ich weiß gar nicht, ist es so?
Nee, ich glaube nicht, weil da ist ja so ein Loch. Aber die Dings für, wenn du da ein Sprudelwasser machst, die kann man nachfüllen.
Ja, die kann ich nachfüllen, ja. Nee, also das finde ich wack, wenn man irgendwie einfach so eine Kartusche Müll produziert. Ja. Dann habe ich schon tatsächlich häufiger mitgekriegt. Ich glaube, das ist tatsächlich behobenes Problem, weil es so Aufsätze gibt mittlerweile. Früher war das so, du setzt die schief an, Luft ist aus der Kartusche, Luft ist aber auch leider nicht im Reifen.
Ja.
Schade.
Ja.
So, auch nervig. Und ich muss sagen, irgendwie hat mich das, also das mit dem Pumpen, das geht ja auch so schnell mittlerweile. Also ist jetzt halt kein Akt so.
Ja.
Und dann bist du safe. Ich meine, wenn du, ich würde mich niemals wohlfühlen mit einer Kartusche und der Gefahr, dass ich die neben das Ventil schieße und dann keine Pumpe dabei zu haben. Das heißt, die Pumpe nimmst du dann doch mit, dann kann mir auch die Kartusche sparen. So. Ja. Klar, wenn man irgendwie in einem Gravel-Rennen-Szenario oder irgendwas ist, wo du selber deine Sachen, deine Pannen beheben musst und es muss super schnell gehen und dann haust du deine Kartusche drauf oder du hast es 1000 Mal geübt und du bist da routiniert und es geht um Zehntel der Sekunden und dann safe, so hau rein die Kartusche. Zünd den Knaller.
Ja, zünd den Knaller.
aber für mich in meinem Gebrauch ist das ein kleines Blatt.
Kleines Blatt, ja. Gebe ich dir eigentlich auch recht, kleines Blatt. Da Müll produzieren, bla bla bla. Wobei ich natürlich sagen muss, ich glaube, wir hatten das schon mal in der Folge kurz besprochen, dass ich da so ein Big Pack-Nehmer vor Jahren gekauft habe. Was heißt ein Big Pack? Ich glaube, da waren 10 oder 20 Stück drin.
Wie lange halten die sich denn?
Die halten nicht, glaube ich, forever.
Ja?
Forever, ja. Sicher? Ich glaube, ja. Und ich glaube, ich habe immer noch welche, weil ich sau selten Platten habe. Ich muss dazu natürlich sagen, ich finde es sehr angenehm. Also immer wenn ich mit dem Offroader unterwegs bin, weil es sau schnell geht und es richtig zack on point geht, auch mit diesem kleinen Aufsatz. Aber wie gesagt, es liegt halt daran, ich hatte 10 Stück und ich habe immer noch welche und habe die aufgebraucht. Und wenn man irgendwie was, ja, Offroad-mäßig, man ist komplett im Arsch, dann ist es schon natürlich der Luxus, du baust es auf, pfup, und es ist drin. Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn man wirklich so irgendwo im Ghetto ist, damit noch keinen Plan hat, dass man immer noch zum Notfall irgendwie eine Pumpe dabei hat.
Ich glaube, es ist halt wirklich dieses Szenario ist entscheidend, in dem man sich, also wenn ich einfach jetzt Sonntag Radfahren gehe, und ich habe Ersatzschlauch dabei und ist vielleicht die CO2-Kartusche wegen Druck gut für Tubeless?
Stimmt, ja. Das ist eigentlich auch gut. Ich fahre nicht Tubeless, aber...
Keiner fährt Tubeless. Boah, ich habe jetzt gerade von Tom und Maxe sind da gerade auf Mallorca und die haben sich gerade neue Challenge-Reifen raufgezogen, Tubeless. Maxe fährt das schon länger, Tom das erste Mal und der meint, das ist einfach ein absoluter Game-Changer. Auf der Straße.
Wenn halt Druck drauf ist.
Das will ich nicht hören. Ja. Ich will das nicht hören. Er meinte, es ist einfach absurd. Der hat halt irgendwelche neuen Laufräder auf und dann diese Challenge-Tubeless-Reifen, die irgendwie auch laut Tests der Top-Reifen sind. Irgendwie, keine Ahnung, fahre ich nicht. Noch nicht. Mal gucken. Ich bin meinen Vittorias treu.
Sehr gut.
Mit Schlauch.
Sehr gut. Ja, ja, Schlauch forever.
Aber wenn Tom sagt, das ist ein krasser Unterschied.
Ich würde es daran festlegen, an alle Zuhörerinnen, wenn euch die Leute zulabern, tubeless ist der Shit, alles schön und gut. Verbraucht alle eure Schläuche. Und wenn ihr keinen Schläucher habt, also wenn wirklich der Fall ist, dass ihr wirklich keinen Schlauch mehr habt, auch keinen Ersatzschlauch mehr, obwohl einen müsst ihr noch haben, dann könnt ihr mal testen. So. Und dann könnt ihr ja gucken, wie weit ihr damit kommt.
Ja.
So. Weil sonst hat man da wieder so einen Haufen Schläuche.
Ich bin auch gespannt. Ich warte mal ab, was der nach zwei Wochen Trainingslager jetzt auf Malle sagt. Wenn es vielleicht auch mal regnet, Abfahrten, bergauf, bergab, Kurven und so weiter, was er dazu sagt. Bin ich echt gespannt, was das Fazit ist. Ich bin glücklich mit meinen. Ich fahre gerade 32er. Ist richtig geil.
Luxus, gell?
Ja, ist richtig, richtig comfy, ey.
Ja.
Ist geil. Ja, schön. Sind wir durch mit Blattkontrolle?
Ja, oder.
Hast du noch?
Ja, ich hätte
wenn,
noch.
Wie
lange haben wir aufgenommen, bitte?
Also, wir sind jetzt hier offiziell bei 4 Stunden, 4 Minuten.
Okay.
Komm.
Gut, ich habe noch zwei richtige Banger, aber die mache ich in der nächsten Folge.
Boah, aber nächste Folge ist eigentlich schon wieder ein anderes Thema.
Ah ja, stimmt.
Komm, machen wir noch.
Ja, ich dachte, es kommt jetzt sowas so, und dann schaltet ihr wieder ein für die nächste Folge.
Nein, wir müssen eh wieder einschalten.
Gut, hau
raus die Knaller. Wenn die jetzt nicht
mehr genau.
Dann hast du zu viel versprochen.
Gut, ich habe jetzt ein Thema, aber das kostet uns bestimmt noch mal 10 Minuten. Ich schwätze mit
Stunde
dir.
Noch mal.
Eine Stunde. Komm. Egal. Ein lauter Freilauf. Großes oder kleines Blatt?
Ja, da fragst du was. Also
ich weiß deine Antwort.
Die Antwort ist also auf jeden Fall ein lauter Freilauf ist das größere Blatt als ein nicht zu hörender Freilauf. Finde ich richtig kacke. Finde ich ganz komisch. Wir waren mal auf der Eurobike war das. Und da war neu, gab's diese für, ich weiß nicht, wie die heißt, von Shimano für Mountainbike, die auch so, die hat so keine Übergänge, die Schaltung. Also die fühlt sich wie eine Automatik an, die macht auch keine Geräusche. Und die wurde so beworben mit super leise und der Freilauf, den hörst du nicht, ist perfekt und so. Und ich dachte mir so, Alter, das ist alles das, was ich nicht will. Ich will, dass die Gänge knallen, wenn ich die reinhaue, und ich will, dass es scheppert, wenn ich rollen lasse. Also das Verkaufsgespräch lief nicht so gut. Also für mich tatsächlich lauter Freilauf ist geil. Es muss, da darf nicht zu penetrant sein.
Ja.
Wir sind im Rennteam, sind wir mal mehrere Jahre, und es war auch geil, sind wir Acros-Laufradsätze gefahren. Und die haben unfassbar gute Narben und die sind halt richtig laut. Und das war halt witzig, weil du eben halt im Rennen, im Feld immer gehört hast, wo deine Leute sind. Also wirklich absurd. Du musst dir ja vorstellen, irgendwie das Rennen ist richtig am Laufen so. Und du hörst halt trotzdem noch ganz genau raus, wo deine, weil wir irgendwie so ein Hornissenschwarm waren.
Ja, ja.
Hörst immer so, ah ja, okay, da hinten links ist einer, vorne rechts ist einer. Und das war tatsächlich so, dass ich die, wenn ich morgens früh gefahren bin, trainiert habe damals noch, habe ich mein Rad immer im Hof getragen, weil das zu laut war, um es durch den Hof zu schieben und das so krass geheilt hat. Also das ist vielleicht ein bisschen krass, aber da kannst bei Acros kannst du die Stufen auch einstellen. Du kannst halt die Lautstärke des Freilaufs kannst du, glaube ich, in 3 Stufen einstellen. Und wir hatten vorhin ja noch die Nähmaschinenöl.
Öl, dann
kann man da noch rein, noch auch noch reinmachen. Das ist auch richtig krass. Und das ist ja auch immer eine Frage der Fettung, ne? Je weniger Fett, desto lauter. Aber wenn du einen Laufradsatz hast, der sehr leise ist, den nochmal richtig austrocknen, damit er ein bisschen lauter wird, das lohnt sich auch nicht. Also ich finde, ein solides Maß an Lautstärke finde ich optimal.
Okay.
Es muss schon ein bisschen, ich finde, es klingt einfach wertig.
Ja.
Ich finde irgendwie so ein Rasseln wie so ein Cityrad, so soll mein Rennrad nicht klingen.
Okay.
Es muss schon ein bisschen scheppern.
Okay.
Aber nicht zu doll scheppern.
Großes Blatt also.
Ganz großes
Blatt.
Ja, aber kein Grund darüber, ein Reel zu machen. Es gibt keinen Grund, sein Fahrrad hochzuheben, die aber Kurbel zu drehen und dann, also und das ist dann der Inhalt von dem Content. Das ist
brauchen wir
nicht.
Aber das geht dann aber auch nur, wenn du darfst nur so ein Reel machen, wenn du auch wirklich in Miami lebst und Bib-Shorts hast, die bei Herren nicht bis, teilweise gibt es ja Bib-Shorts, die wirklich bis kurz vor die Knie gehen, so der Style, aber in Miami, die sind ja auch alle, sind ja auch viele Menschen oder hauptsächlich Die Body Culture ist ja ganz groß in Miami.
Das ist ein großes Thema.
Und wir sind draußen, wir sind braun gebrannt und wenn wir Fahrrad fahren, haben wir auf jeden Fall Oberschenkel wie Urs Kelinski. Und dann müssen auch die Bip-Shots so ganz short sein. Ja, ja. Und dann
na klar, so für Tenline möglichst nah am Hoden.
Genau. Ja, mit dem Freilauf, das ist halt so eine Sache. Gut, im Radsport sag ich schon, in der Straße, jo, gut, dann ist das halt so ein Ding. Aber ich mag es nicht auf den Gravelbikes, so diesen übertrieben lauten Lauf, Freilauf. Da hatte ich mich schon mal, ein paar Mal habe ich mich schon aufgeregt, wo ich graveln war, auch mal mit dem Peter, der fand es auch so geil, dass der so laut war. Und dann meinte ich, das ist ja alles auch schön und gut. Und dann kannst du eigentlich auch mit dem Motorrad neben mir herfahren. Wir sind hier im Wald, ich will hier so ein bisschen so den Sound hören. Sicherheitsaspekt, keine Frage. Du bist in der Stadt mit dem Rennrad, hast keine Klingel, lässt den Freilauf gehen und die Leute wissen. Ja. So
der, finde ich beim Mountainbike, aber ehrlich gesagt im Wald auch geil. Lässt einmal kurz rollen und dann wissen die Bescheid.
Genau, so ein bisschen Freilauf ist schon nicht verkehrt, aber dieses penetrant große dann am besten noch von den Spezialisten, diese Hochprofilfelgen mit 80 mm haben alle.
Wo du dann so richtige Resonanzkörper. Und das noch mit so einem Track-Madonnen-Rahmen, der auch nochmal irgendwie...
Genau. Nee, aber um's kurz zu schließen, nee, ich bin kein Fan von lauten Laufrädern. Ich mag das nicht. Ich finde das, wenn das so dezent, du hörst es so, ja, das mag ich. Oder halt so.
So. Ja, gibt's ja die Chris King-Narben, die sind ja auch so, die klingen ja eher so wie so eine Biene. Gibt's ja die Hope-Narben, die sind auch unfassbar laut.
Okay.
Und ich weiß noch früher, wenn wir mit dem Team Training gefahren sind, und du hattest so eine Passage, wo man rollen lässt.
Ah.
Du konntest dich nicht unterhalten.
Ja, yeah, weil es so laut ist.
Du konntest dich nicht unterhalten. Ja, ja. Du musstest, man ist dann so, man hat einfach nur mitgetreten, damit man reden konnte.
Ja. Aber gut, ich finde, im Rennrad hat es auch nochmal was anderes, weil du hast den Straßenverkehr, ist generell irgendwie laut, irgendwie, du bist in der Gruppe und je nachdem, Windsituation, manchmal bist du ja, fährst du Fahrrad und ist eigentlich alles perfekt, aber der Wind kommt so dumm, dass die ganze Zeit du so ein konstantes Rauschen drin hast. Viele sagen ja auch, kommt ja auch auf das Modell des Helmes drauf an, dass du viel Rauschen hast oder wenig Rauschen hast. Je nachdem, wie der Wind natürlich auf den Helm also, eindringt.
Oh, ja.
Grüße gehen raus an Leon Fausti. Da sind wir mal durch den Rheingau geballert, Richtung Koblenz. Und ich meine die ganze Zeit, gut, der Typ, der fährt auch immer 55 vorne über gefühlt 250 Kilometer. Die sind einfach, apropos, waren jetzt gerade in Spanien, die sind über 300 Kilometer gefahren. Mit einem 28er Schnitt. In Stabil. Knappen 10 Stunden.
Stabil.
Also, Grüße gehen raus an Leon. Naja, wie auch immer, da sind wir durch dieses Tal gefahren, unten am Rhein Richtung Koblenz. Wir fahren nebeneinander. Und ich meine die ganze Zeit zu dem, so, also ich meine nicht, aber ich finde es irgendwie, ich verstehe dich kaum. Ich so, hä, echt, warum? Und er meinte, er hatte dazu gesagt, es liegt an den Helmen, je nachdem, wie die geschnitten sind, wie so der Wind so ein bisschen reinkommt.
Das kann sein. Meistens ist es tatsächlich, wenn der Helmstrap verdreht ist. Das richtige Abfuck.
Genau, oder wenn er nicht eng anliegt und dann hast du die Brille noch falsch auf.
Ja. Ich hatte letztens so, ich habe so einen Rucksack, also wenn ich so ganz normal durch die Stadt mit dem Rad fahre, habe ich dann einen Rucksack auf, da ist halt mein Laptop drin, wenn ich zur Arbeit fahre oder irgendwie sowas. Und ich bin gefahren und es hat die ganze Zeit so ein leichtes, nerviges Pfeifen gab es die ganze Zeit. Was soll das, Alter? Was ist das? Mein Helm hin und her gerückt, dachte so, ja, irgendwo muss es ja herkommen. Ist mir irgendwann aufgefallen, dass dieser Rucksack hier vorne an diesem Zwischending, ne, wo man die beiden
Schultergurte... Da war so eine Sicherheitspfeife drauf.
Ja.
Ja.
Da ist so ein kleines Ding, ich wusste nie, wofür das ist. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist eine Pfeife.
Ja, ja.
So ein kleines Nupsi-Ding nur.
Und meistens hast du bei den Rucksäcken auch, wenn du hast dann die kleine Pfeife, also ist jetzt nicht so eine Partypfeife oder wenn du irgendwie auf der Demo bist.
Das ist eine geile Samba-Pfeife.
Für Tarifkonflikte mit der Verdi. Die haben ja jetzt auch wieder einen öffentlichen Dienst. Ah, egal, anderes Thema. Meistens hast du den in den kleinen Rucksäcken dann oben, weißt du, wenn du dann oben den Rucksack zumachst, hast du noch so wie so ein kleines Cappy, der oben der Verschluss, den du mit so einem Strap drauf machst. Und meistens auf der Unterseite hast du diese Zeichen, wie du dich als Mensch positionieren sollst und wie das SOS-Zeichen oder dieses Mayday, wie du reinpfeifst. Weil wenn du irgendwo im Wald bist und pfeifst wie so ein Geistkranker in dieses Ding, denken die Leute vielleicht so, ey, yo, hör jetzt mal auf, das nervt. Aber wenn du den richtigen SOS machst,
Was ist es? Kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz oder andersrum?
Also im Sommer ist es kurz, kurz wegen Radsport und im Winter ist es immer lang, lang. Nein, ich weiß es nicht, das müssen wir nochmal nachschauen.
Das morsen wir gleich mal durch.
Das morsen wir gleich mal durch. ich glaube, dann haben wir doch jetzt eigentlich unsere Blattkontrolle durch, oder?
Ja, ich hatte tatsächlich noch eine, aber die haben wir vorhin schon geklärt, nämlich da ging es um Klamotten zweimal tragen, aber das hast du ja schon mit deinem Desinfektionsmittel schon geklärt.
Ja. Ich sag mal so, die Möglichkeit ist natürlich immer da, ich würde immer zwei Trikots, zwei Jerseys und zwei Hosen, also wenn ihr wirklich simpel seid, nehmt zwei Hosen mit und ein Jersey, das geht auch ins Unterhemd, wenn ihr es abends trocknet und dann wascht und im Hotelzimmer oder draußen auf die Balustrade aufhängt, je nachdem, wo ihr seid, ist es meistens trocken. Und selbst wenn es morgens ein bisschen feucht ist und eklig, ihr eure Regenjacke aber drüber zieht und fahrt los, dann wird es ganz schnell wieder warm. Punkt aus.
Ja. Ich finde, da muss ich mal eine Lanze für Winterjacken brechen. Ich finde, man kann so eine Winterjacke, wenn es trocken war, wenn man nicht zu krass reingeschwitzt hat, also ich finde, so eine Winterradjacke kann man schon auch schon zweimal tragen.
Ja. Ja.
Je nachdem, wie viel Rotze am Ärmel unten dran ist.
Ja, voll. Voll.
Man sollte nicht sehen, dass ihr sie zweimal tragt.
Ja, ist ja dann auch immer wieder dieses Ding, wenn man dann die ganze High-End-Performance-Klamotten hat und die dann wäscht wie so ein Geisteskranker, dann verlieren die ja dann auch wieder die Funktion, klar, normal, die Membrane. Also wenn man dann jetzt, sagen wir mal, wenn so richtig auf den nerdy Shit ist, könnte man die dann, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die nochmal neu imprägnieren lassen. Das ist ja auch sowas.
Okay.
Aber gut, deswegen würde ich da dann auch immer mit Vorsicht sein. Also jetzt nicht irgendwie nach.
Also gar nicht mehr waschen.
Nee, man kann die ja schon, oder es reicht ja eigentlich theoretisch auch in einem Wasserbad, weißt du, mit der Hand so ein bisschen zu waschen und dann sagen, okay, gut.
Alles aufwendig.
Das ist eigentlich auch schnell. Was ich immer mache im Winter und die Sachen sind wirklich verkackt, ich ziehe mich aus, lege alles ins Wasserbad im Handschuhbecken ein, zack, 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 einmal warm, dass der grobe Schmutz weggeht, oder ich gehe einfach in die Badewanne, sprühe mich so ab, dass der grobe Schmutz weg ist, ziehe den ganzen Krempel in der Badewanne aus, gehe mit der Brause nochmal drüber, lege das ins Handwaschbecken ein, mit einem ganz bisschen, ganz, ganz minimal für den Taste, bisschen, wie sagt man denn, so Handwasch mittelmäßig, auch nicht zu viel, also ganz minimal. Dann gehe ich duschen, mache mich fertig, zieh den Stöpsel, wasche einmal kalt aus und ist gemacht.
Wirklich? Und dann hängst du es auf zum Trocknen?
Dann hänge ich es auf. Und dann trocknet es natürlich im Winter im Bad, weil du es nicht heizt. Erstmal gefühlt zwei Wochen. Nein, aber dann, so habe ich es immer gemacht. So. Ah, das find ich, dann cool. Hast du immer so dieses Duschen und gleichzeitig den anderen Krempel gemacht. Und dann machst du es dann irgendwann nach dem sechsten, siebten Mal, tust es in die Waschmaschine oder so, weißt du, dass wieder schön krass duftet. Aber ich würde immer was dazu machen, dass es immer schön duftet. So. Aber jeder hat da seinen.
Ach stimmt, es gibt echt viele Sachen, die man so während man kommt vom Radfahren nach Hause und will ja eigentlich man will ja so viele Sachen gleichzeitig einfach. Man will essen, man will warm, man will duschen, man will eigentlich aber auch schon fertig sein.
Man will seine Strecke hochstellen.
Man will seine Sachen bei Strava hochladen oder Training Peaks oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Und es gibt auch echt ein paar Sachen, die man parallel zum Duschen schon machen kann. Zum Beispiel Kaffee kochen. Oder Kaffeemaschine warm machen, Ofen warm machen, wenn man sich dann was reinhauen will. Ja.
Nudelwasser aufsetzen.
Ja, das habe ich mal gemacht, das ist nicht gut gegangen. Das ging dann doch schneller, als ich dachte. Und war dann über den Herd verteilt und ich kam aus der Dusche und das war nicht so erfolgreich. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die man machen kann.
Ja. Das wäre vielleicht auch mal, das schreibe ich mir mal auf, Sachen, die man während der Dusche machen kann.
Unverfängliche Sachen, die man während der Dusche machen kann. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss. Machen wir Deckel drauf.
Deckel drauf. Guten Start in die Woche.
Guten Start in die Woche. Passt auf euch auf. Nehmt den Schlitten mit.
Genau.
Wie wird denn das Wetter eigentlich? Wird es besser? Irgendwann? Ich meine, es ist jetzt bald Mitte März. Irgendwann muss es auch besser werden.
Ja gut, ich meine mal so, die drei Eisheiligen sind ja auch immer noch mal da.
Was ist das?
Sind die nicht sogar im Mai?
Jetzt hör auf, Alter. Ach stimmt, ist das nicht der Zeitpunkt, wo man nicht einpflanzen
genau,
soll?
Genau. Und drei Eisheiligen sollte man davor noch nichts einpflanzen oder so. Und der Sergio aus Teneriffa meinte, Julian, now, every day get a little bit longer, a little bit warmer. 2 weeks, you have good weather. Ich meine so, Kollege, wenn du Pech hast im April und im Mai schneit's hier noch. Really? Ich meine so, normal.
Oh, nee, machen wir nicht. Wir machen so, wir machen jetzt hier letztes Aufbäumen vom Winter. Soll er mal machen. Und dann geht's ab. Dann so, ist Frühling.
So sieht's aus.
So machen wir das. Also, jetzt endgültig Deckel drauf. Und tschüssi. Schönen Tag euch.
Finito basta.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad.